Liebe Gemeinde, Vergebung, die doppelte Wohltat, Vergebung empfangen, Vergebung gewähren. Und in dieser Überschrift haben wir gestern psychologische, theologische und seelsorgliche Aspekte der Vergebung betrachtet. Um Vergebung wird es auch heute Morgen in der Predigt gehen. Noch einmal ganz anders und etwas erweitert um den Aspekt der Scham. Denn Scham und Schuld gehören oft zusammen. Wir schauen auf Jesus. Wie geht Jesus mit einem Menschen um, der vor lauter Scham und Schuld nicht mehr in den Spiegel schauen kann? Um den Text ins eigene Erleben umzusetzen, bitte ich euch zunächst zu überlegen, wie geht ihr mit einem Menschen um, der euch richtig tief enttäuscht hat? Einem Kollegen, einem Freund, einem Kind, einem Elternteil, einem anderen Menschen in der Gemeinde? Und wie geht ihr mit euch selbst um, wenn ihr vor lauter Schuld und Scham und Versagen nicht länger vor euch selbst und vermutlich vor anderen bestehen könnt? Wie geht ihr um mit einem Menschen, der euch enttäuscht, verletzt hat? Wie geht ihr mit euch selbst um, wenn ihr in euren Augen nicht mehr vor euch bestehen könnt? Wenn ihr das vor Augen habt, dann nähern wir uns jetzt dem Ort, wo die folgende Szene sich ereignet. Wenige Tage nach Ostern, wir nähern uns diesen beiden Hauptpersonen. Jesus war ihnen schon begegnet, doch sie konnten es gar nicht begreifen. Und anstatt wie vorher mit Jesus umherzuziehen, griffen sie zurück auf das, was sie gelernt hatten und gingen fischen. Ihr Handwerk, doch das passte auch nicht mehr. Die ganze Nacht vergeblich gefischt, nichts gefangen, müde, hungrig, enttäuscht am nächsten Morgen, an dem Ort, an dem sie schon einmal Jesus erlebt hatten. 3 Jahre vorher bei der ersten Berufung. Ja, aber nicht einmal das Handwerk nützte ihnen noch. Sie hatten Hunger und dann kommt Jesus und fragt sie, habt ihr nichts zu essen? Habt ihr nicht vorgesorgt? Naja, und der Rest ist auch schon bekannt. Auf sein Wort hin versuchen sie nochmal und fangen unheimlich viel Fisch. Und dann erkennen sie, und Simon, der Petrus, hat es als erster wieder begriffen, wer er ist, der ihn da gegenüberstand, der sie angesprochen hat, zog sich aus, springt nackt ins Meer, um als erster bei ihm zu sein. Naja, und dann essen sie das, was Jesus mitgebracht hatte, an Brot und an Fisch, sitzen am Feuer. Ja, und jetzt versuche ich mich mal in den Simon hineinzuversetzen. Wie mag es ihm ergangen sein? Noch ist kein Wort gesprochen. Was gibt es für Tage im Leben? Manchmal reicht eine Stunde, ein Ausrutscher, ein falsches Wort und die Beziehung ist nachhaltig gestört oder auch zerstört. Nichts ist wie vorher. Man kann es nicht ungeschehen machen, so sehr man es auch bereut. Weder vor einem anderen noch vor sich konnte er bestehen. Dabei hatte er sich doch vorher so gut gefühlt, richtig stark. Nebenbei, das ist immer gefährlich, wenn sich jemand allzu stark fühlt. Wenn dich alle verlassen, Jesus, auf mich kannst dich verlassen, kannst du zählen. Schließlich hast du mir den Namen gegeben, der mich vor allen anderen auszeichnet, Petrus Fels. Das ist doch ein Programm. Und es sollten keine leeren Worte bleiben. Malchus, der Diener des hohen Priesters, konnte das schmerzhaft bezeugen, denn ihm hatte es das rechte Ohr gekostet, als Petrus Jesus mit dem Schwert verteidigte. Doch dann diese blöde Szene am Feuer, diese Frau, die ihn auf Jesus anspricht, du gehörst auch zu diesen Jesus-Leuten. All die Leute um ihn herum, er wird ganz unsicher und stellt sich dumm wie ein kleines Kind. Du, ich weiß gar nicht, wovon du redest. Wer soll das sein? Aber sie lassen nicht locker. Immer mehr Menschen kommen. Ehrlich, ich schwör's dir, sagt Petrus, ich kenne ihn nicht einmal. Nie im Leben bin ich diesem Mann begegnet. Andere erkennen ihn am Dialekt. Wirklich, du gehörst doch auch zu ihnen. Deine Mundart verrät dich. Und dann kommt noch ein Verwandter vom Malchus, dem er das Ohr abgeschlagen hatte. Du, genau du, ich erkenne dich wieder. Du bist es. Und er, der so von sich überzeugte, selbstsichere, schämt sich seines Herrn und Freundes. Scham ist ein unglaublich starker Affekt. Beschämt werden von einer anderen Perspektive auch. Gott soll mich verfluchen, wenn ich lüge. Nie im Leben bin ich Jesus begegnet. Dabei, also wenn das seine Schwiegermutter gehört hätte, die ihr Leben ihm verdankte in ihrem Haus. Nie im Leben bin ich Jesus begegnet. Oder ein Leuchten auf seinem Gesicht. Wenn ich denke an die Szene oben auf dem Berg, wo sie absolut privilegiert, fast allein mit ihm waren, Jakobus, Johannes, Mose und Elia und eben auch er. Ein Hauch von Stolz kommt über sein Gesicht, als er an die Umfrage dachte, die Jesus mal gemacht hatte, was die Leute eigentlich so denken, wer er sei. Und er als Erster und Einziger hatte die Antwort parat. Du bist der Messias, Sohn des lebendigen Gottes. Jesus dankte es ihm, zeichnete ihn aus mit mächtig stolz geschwellter Brust, hat er es noch immer im Ohr. Du bist Petrus, auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen. Und die Mächte der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Ja, die Mächte der Unterwelt nicht. Aber diese blöde Frage einer einfachen Frau. Und dann krähte auch noch der Hahn, wie es Jesus gesagt hatte, und Simon weinte bitterlich. Scham über sich selbst. Gibt es Schlimmeres, als den besten Freund zu verraten? Kann man tiefer fallen, jäher in den Abgrund stürzen, ob er sich das jemals vergeben kann? Ob er jemals Jesus wieder in die Augen schauen kann? Sünde, Schuld, Versagen und Scham kommen hier zusammen. Sünde, so hat es Augustin, der Kirchenvater, einmal zusammengefasst, zu leben, als sei Gott ihm nie begegnet. Nie im Leben bin ich Jesus begegnet. Schuld, den Freund, den Helfer, den Herrn verleugnen. Schuld in den beiden Bedeutungen, die wir gestern auch thematisierten. Schuldig werden und anderen etwas schuldig bleiben. Dem Herrn und Freund die Treue, die Verlässlichkeit schuldig bleiben. Ihn nicht nur im Stich lassen, sondern auch jede Beziehung zu ihm zu leugnen. Und Scham, dass ihm das passiert ist. Idealitätsscham, nennen es die Psychologen. Jedem anderen hätte er das zugetraut, aber doch nicht sich selbst. Kleiner Schlenker, auch Menschen, die schon sehr lange Jesus nachfolgen, schon lange in der Gemeinde mitarbeiten, können plötzlich in solche Situationen kommen, wie Simon Petrus sie erlebt. Keiner ist davor geschützt. Wie kommt er da wieder raus? Gibt es irgendeinen Ausweg? Wenn ja, wie kann der erste Schritt aussehen? Wie kann ich einen ersten Schritt auf Jesus zugehen? Das wird ihm vermutlich alles durch den Kopf gegangen sein, während sie da am Feuer sitzen, Brot und Fisch essen. Doch nicht Simon geht den ersten Schritt, sondern Jesus geht den ersten Schritt. Und das ist das alles Entscheidende. Johannes 21, als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als die anderen? Er antwortete ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagt zu ihm, weide meine Lämmer. Zum zweiten Mal fragte ihn, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Er antwortete ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm, weide meine Schafe. Zum dritten Mal fragte ihn, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Da wurde Petrus traurig, weil Jesus ihn zum dritten Mal gefragt hatte, liebst du mich? Er gab ihm zur Antwort, Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm, weide meine Schafe. Jesus geht den ersten Schritt. Er geht auf Simon zu und spricht ihn mit seinem Namen an. Vielleicht spürst du das heute auch, dass Jesus dich mit deinem Namen anspricht, ob du ihn magst, deinen Namen, oder ob du ihn nicht magst. Simon, Sohn des Johannes, ruft er. Simon, Jesus gebraucht den Geburtsnamen, nicht den Titel. Nicht die Funktion, Petrus, Fels, das war er nicht mehr. Damit konnte weder Jesus ihn identifizieren, noch er sich selbst. Jesus spricht ihn, der vor sich selbst nicht bestehen konnte, mit seinem Namen an. Jesus beginnt ein Gespräch. Er geht nicht schweigend über das hinweg, was da vor ein paar Tagen passiert war. Spricht nicht vom Wetter oder von dem, was sonst noch alles so auf der Welt passiert. Wir sprachen gestern auch kurz vom Strafschweigen, wo man nicht sagt, kein böses Wort, ist was, nee, was soll denn sein? Aber das macht einen Konflikt noch schlimmer, wenn man nicht drüber reden kann. Nein, Jesus beginnt ein Gespräch und beginnt mit einer Frage. Mit einer Frage, die es in sich hat und von der wir, denke ich, auch für unseren Alltag oder für Seelsorge lernen können. Er fragt ihn nicht, sag mal, was war da denn vor ein paar Tagen? Du weißt doch schon, was ich meine, da am Feuer, im Hof des Hohen Priesters. Jesus fragt ihn nicht nach der Vergangenheit. Jede Frage nach der Vergangenheit hätte Petrus richtig festgelegt. Sein Schuld- und Schamgefühl noch verstärkt. Jesus eröffnet bereits in der Form, wie er ihn fragt, neue Zukunft. Nicht, was war damals, sondern was ist heute? Nicht, was war damals nur los mit dir? Was hast du dabei eigentlich gedacht? Wie konntest du nur? Oder hattest du wirklich Angst gehabt? Hätte ich gar nicht vermutet. Viele Fragen nach dem Gestern legen Menschen fest. Dem Bild, was wir von ihnen haben, sei es von der Wirklichkeit gedeckt oder auch nicht. Die Frage nach dem, was ist jetzt, hier und heute, eröffnet bereits in der Frageform Zukunft. Ja, und Jesus fragt ganz einfach nach der Liebe. Er fragt nicht nach dem Glauben. Nicht nach der richtigen Lehre, schließlich hat er sie 3 Jahre lang gelehrt. Nicht nach der Erkenntnis, nicht nach dem Verhalten, sondern einzig nach der Liebe. Alle anderen Fragen hätten ihn richtig in die Enge getrieben. Wovor hattest du Angst? Wie konntest du nur? Jesus fragt nicht nach dem Tun, dem Verhalten, nicht nach dem Fehlverhalten, sondern nach der Liebe. Solange wir Jesus lieben, ist das unsere Chance. Egal, wie unser Verhalten und Fehlverhalten, unsere Angst, unsere Furcht, unsere Feigheit oder was auch immer ausgesehen hat. Solange wir Jesus lieben, ist das bei Jesus unsere Chance. Klar, wir kennen das vermutlich aus vielen früheren Predigten. Jesus fragt Petrus noch etwas zugespitzter. Liebst du mich mehr als die anderen? Das war der Punkt. Dieses mehr als die anderen, das hatte ihn vorher ausgezeichnet. Schneller und mutiger, wenn es aufs Wasser ging. Bedeutender, wenn es darauf ankam, wer denn Jesus für sie ist. Verlässlicher als alle anderen. Ich verlasse dich nie, darauf kannst du dich verlassen. Immer im Vergleich mit den anderen im Komparativ. Größer, wichtiger, bedeutender, schneller als die anderen. Lass mich der Größte sein, Jesus. Jetzt eine ganz andere Antwort. Du weißt, dass ich dich liebe. Ohne Vergleich mit den anderen. Nicht, ja, Jesus, du hast recht. ich liebe dich mehr als die anderen. Das war früher. Jetzt ganz schlicht und bescheiden, du weißt es, Jesus. Er hatte seinen Platz gefunden. Nicht mehr Liebe als andere, sondern einfach Liebe. Das reicht. Einfach Liebe. Seinen Platz gefunden, ganz für sich, neben und mit den anderen, aber nicht über ihnen, auch nicht unter ihnen, sondern er ganz für sich, so wie jeder von uns eingeladen ist, seinen oder ihren Platz ganz für sich vor Jesus zu finden, ohne Vergleich mit den anderen. Oft brauchen Menschen Krisen, um ihren Platz zu finden, zwischen Selbstüberschätzung und allzu oft Selbstunterschätzung, Mutlosigkeit, Stummheit, Sprachlosigkeit. Alles vergleichen, alles mehr oder weniger als die anderen, gehört zu Menschen dazu. Gott sei es geklagt. Bei Kindern mag es in Ordnung gehen, die lernen es dadurch, ihren Platz zu finden. Doch bei Jesus, der den Menschen neu werden lässt, darf es, nein, soll es endgültig aufhören, sich mit anderen zu vergleichen. Mehr Glauben als andere, mehr Erkenntnis, größeren Einsatz, bessere Argumente, mehr Spendenbereitschaft und was immer es ist, das stört und kann zerstören das Miteinander in der Familie, auf der Arbeit und vor allem in der Gemeinde. Dieses sich rühmen. Noch etwas fällt auf. Jesus fragt nach der Agape, nach der Liebe, die das Wesen Gottes ausmacht. Jener reinen, lauteren, selbstlosen Liebe, wie sie ihren Ursprung hat in der Beziehung zwischen Gott Vater und Gott Sohn. Jener wunderbaren Liebe Gottes zu seiner Schöpfung, zur Welt, die sich dann fortsetzen möchte in unserem Miteinander. Simon antwortet sehr bescheiden, du weißt, Herr, dass ich dich mag. Da steht im griechischen Text ein anderes Wort, nicht Agape oder Agapein, sondern Philein. Die Liebe zwischen Freunden. Die Liebe zwischen Freunden, Sympathie. Ich mag dich, ja, ich mag dich. Ernst gemeint, aber bescheiden. Fast kleinlaut kommt es dem ehemaligen Großmaul über die Lippen. Und gerade darin kommt seine Liebe zum Ausdruck. Du weißt, dass ich dich mag. Die Antwort Jesu anders als erwartet. Er sagt nicht den Worten nach, okay, danke für dein Bekenntnis, ich vergebe dir. Das Wort Vergebung kommt dir gar nicht vor. Oder jetzt bin ich hier etwas zu schnell. Entschuldigung, noch einmal zurück. Jesus antwortet aber anders als erwartet. Er spricht nicht von Vergebung, von Nachsicht, sondern gibt dem Simon eine neue Aufgabe. Weide meine Lämmer. Ein neuer Auftrag, der anknüpft und sich doch unterscheidet von dem früheren. Ich werde darauf zurückkommen. Die Frage wird wiederholt. Wieder fragt Jesus nach der Agape. Der Vergleich mit den anderen fällt weg. Diese Lektion hatte Simon Petrus gelernt. Und wieder kommt er angemessen zurück. Ich mag dich. Weide meine Schafe, wiederholt Jesus den neuen Auftrag für Simon Petrus. Und ein drittes Mal fragt Jesus, entsprechend den drei Antworten, in denen Petrus vor ein paar Tagen nichts von Jesus wissen wollte. Das wird geschmerzt haben, Scham brennt. Ganz bestimmt, behutsam und doch klar und deutlich erinnert Jesus den Petrus, aber nicht um ihn ein noch schlechteres Gewissen, ein noch schlechteres Gefühl zu machen, sondern es war ja schon bei der ersten Antwort vorausgegangen, dieses neue Zutrauen, diese neue Beauftragung. Weide meine Lämmer. Und jetzt dreimal fragen, dreimal antworten, fast wie ein Ritual. Mit jeder Frage und Antwort wird aufgehoben, deprogrammiert, würde man heute sagen, was Simon an Entfremdung und Entfernung durch seine Leugnung geschaffen hatte. Und noch etwas fällt auf. Jesus hatte zweimal nach der Agape gefragt. Und Simon hat zweimal seine freundschaftliche Liebe bekräftigt. Jesus fragt ein drittes Mal, wenn sie sich jetzt treffen in der Wortwahl, wird sich jetzt Simon endlich aufringen können und sagen, jawohl, Jesus, auch Agape verspreche ich dir. Nein, nicht Simon schwingt sich zu Jesus empor, sondern Jesus, ganz wie Weihnachten, neigt sich herunter zu Simon und nimmt das Wort auf, was Simon Petrus ganz ehrlich von sich aus gewählt hatte. Magst du mich? Und drückt damit wohl aus, es ist in Ordnung, Simon, wie du antwortest. Du musst dich nicht aufschwingen, mir mehr versprechen als das, was Menschen möglich ist. Petrus wird traurig. Sie sprechen von diesem zentralen Punkt der dreimaligen Verleugnung, doch ohne Vorwurf, sondern schon erwähnt unter dem Vorzeichen des neuen Auftrags. Zweimal schon hatte Jesus ihn beauftragt, rehabilitiert, und jetzt die Antwort Simons: Herr, du weißt alles, du weißt es doch. Ich muss es dir nicht beteuern. Ich kann es dir nicht mal versprechen, dass es nie wieder passieren wird. Ich kann dir nicht versprechen, dich nicht wieder zu enttäuschen, nicht wieder von der Angst gepackt zu sein. Solche Augenblicke der Ehrlichkeit, der Selbstbegegnung, die helfen in Krisen. Auch für unsere Krisen mit unserem Scheitern und Versagen, was ihr vielleicht vor Augen habt, ganz persönlich, ob aktuell oder lange zurückliegend. Herr, du weißt alles. Du weißt mein Versprechen damals in der Taufe oder bei der Hinwendung zu dir, und du kennst die Geschichte danach. Ich mag gar nicht dran denken, aber du weißt ja darum. Du weißt um meine Liebe und um mein Versagen. Genau das ist der Neuanfang. Herr, du weißt darum. Das kann der Neuanfang sein in einer Paarbeziehung, einer Freundschaft, einer Ehe, eine Beziehung zwischen Eltern und Kindern, Enttäuschung bei Freundschaften. Du kennst beides. Du weißt meine Liebe, du weißt darum, und du weißt auch die andere Seiten meiner Person, die du hast kennenlernen oder besser gesagt erleiden müssen. Jesus knüpft an diese neue Aufgabe an. Matthäus 16, 18, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Er knüpft daran an, und doch modifiziert er diesen Auftrag. Macht ihn menschlicher. Nicht der Fels steht im Mittelpunkt, der Fels in der Brandung, dieser unerschütterliche, feste Fels, sondern die Fürsorge eines Hirten, die Fürsorge eines Liebenden, die Fürsorge eines Menschen. Götter und Könige wurden im Altertum Hirten genannt. Es war ein Regieramt. Doch hier geht es nicht um Herrschaft, sondern um Dienen. Das ist ein anderer Aspekt, aber nicht heute. Um die Dienstfunktion des Weidens, der Fürsorge für die Anvertrauten. In der Nachfolge, in der Tradition des guten Hirten wird Petrus neu beauftragt. Das war die Vergebung, die Jesus ihm schenkt. Ihm, dem, abgesehen von Judas, der Jesus keine Chance gegeben hat, der am meisten gefallen ist von all den Jüngern Jesu am tiefsten. Und Jesus sagt: Weide meine Lämmer, meine Schafe. Es hat ja einen doppelten Klang. Ich vertraue dir etwas an, was mir gehört. Ja, das vertraue ich dir an. Was mir gehört, ich vertraue es dir an. Und eine etwas andere Bedeutung: Simon Petrus, es sind meine Schafe. Es ist meine Kirche, nicht deine. Übernimm dich nicht. Mach dir wegen meiner Schafe nicht zu viel schlaflose Nächte. Es sind meine Schafe. Und ich vertraue sie dir an. Beides gehört zusammen. Scham und Schuld, was wiegt schwerer? Kaum zu sagen, gar nicht zu trennen. Jesus antwortet auf beides. Vergebung bedeutet hier, Simon hat wieder eine Zukunft, eine Perspektive zu leben. Und wir sprachen gestern ausführlich darüber, dass Vergebung einen Vergangenheits- und einen Zukunftsaspekt hat. Ich sagte schon, die Vergebung wird dem Namen nach nicht wörtlich ausgesprochen, kein förmlicher Satz. Manchmal ist es sinnvoll, das wörtlich zu sagen, genau du, ich vergebe dir, es ist vergeben, es ist begraben. Manchmal wäre das fast komisch, das dem Namen nach auszusprechen, wenn man spürt, die Begegnung ist so neu, so anders, so heil, dass die Worte es nicht so ausdrücken könnten, wie die Begegnung selbst es ausdrückt. Die Vergangenheit ist klar und doch hat es einen Zukunftsaspekt. Kurze Wiederholung von gestern und für alle anderen nur eine kurze Zusammenfassung. Wenn wir im Vater unser beten, heißt es, vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Da steht ein Begriff, der nicht aus der religiösen Sprache kommt, sondern aus der Sprache der Juristen und aus der Sprache der Banken. Kurz gefasst, Schuldenerlass. Vergib uns unsere Geldschulden. Wenn die Schulden erlassen sind, das Konto ist wieder ausgeglichen, plus minus null. Keine Schulden drücken mehr. Vergangenheit ist klar. Lukas übersetzt es anders, das Aramäische, erlass uns unsere Sünden, aber der gleiche Vorgang ist gemeint, etwas, was mich belastet hat, ist weg vom Tisch, wird nicht mehr thematisiert, kein Schufa-Eintrag mehr. Kontostand auf Null zurückgesetzt, Reset-Taste gedrückt. Und dann gibt es ein anderes Wort, Kolosser 3,13, wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch hier ihr. Hier steht ein anderes Wort im Griechischen, charizomai. Begnaden, beschenken, wir kennen charis, Gnade, charismen, Gnadengaben. Je tiefer eine in der Schuld stand, je tiefer das Minus war, desto mehr weiß er das zu schätzen, was ihm da gegeben ist. Früher haben es die Prediger gerne ausgedrückt, aus dem Minus vor der Klammer wird ein Plus, ein Riesengeschenk. Und wenn ich weiß, aufgrund meiner Lebensgeschichte und all dem, was ich versaubeutelt habe, jetzt kann ich neu anfangen, ist das für manche ein riesengroßes Geschenk, mit dem sie als Startkapital die Zukunft beginnen können. Für manche wird das eher so, ne, gleichförmig war, die wissen das gar nicht so zu schätzen, weil sie schon immer von Vergebung wussten. Ganz egal, Vergebung ist immer ein Startkapital für die Zukunft. Befreit und beschenkt, damit ich damit jetzt arbeiten kann. Jesus sieht ihn an, vermutlich mehr als nur so ein flüchtiger Blick, so wie wir es von Jesus kennen. Er sah einen Menschen an und gewann ihn lieb. Jesus sieht den Petrus an und in diesem Moment wird ihm vergeben, wird sein Ansehen wiederhergestellt. Er kann sich selber anschauen. Vergeben der Schuld. Das ist in einem Augenblick geschehen. Sich selbst wieder anschauen können, zur Versöhnung mit sich selbst zu kommen, sich wieder gnädig anschauen können, das kann lange, lange dauern. Manchmal ist da auch Begleitung notwendig, dass ein Mensch mich freundlich ansieht, damit ich mich selbst auch wieder freundlich ansehen kann. Aber der Anfang ist gemacht in der Begegnung mit Jesus, in dem Angesehenwerden von ihm. Wir werden nachher bei dem Segenszuspruch den wohlbekannten aaronitischen Segen hören. Ich habe das gestern auch schon gesagt. Der Herr erhebe sein Angesicht auf sich. Eine bisschen sperrige Formulierung, sein Angesicht erheben, so redet kein Mensch mit einem Nachbarn. Auf gut Deutsch heißt es, jemanden freundlich ansehen. Also denkt gerne nachher beim Segen dran, Jahwe sieht dich freundlich an, als Aussagesatz und als Segenswunsch. Und wer sich so ein bisschen stört an diesem männlichen Gottesprädikat, der Herr, kann ja sehr streng klingen, der sei erinnert, dass da einfach der Eigenname Gottes steht, Jahwe. Auf gut Deutsch, ich bin der, der für dich ist, der mit dir sein wird. Also dieser Jahwe, der für dich ist, der sieht dich freundlich an. Das lassen wir uns jeden Sonntag oder an vielen Sonntagen im Gottesdienst zusprechen. Nicht nur darum beten und bitten, sondern wir lassen es uns zusprechen. Und darum ist jeder Segenszuspruch dieser Art auch wieder eine Ermutigung, sich selbst freundlich anzusehen, wenn Jahwe uns doch freundlich ansieht. Hatten wir gestern viel drüber gesprochen. Wie gehen wir mit Menschen um, die uns enttäuscht haben? Einem Freund, den großen oder kleinen Kindern, den Eltern, wem auch immer in der Gemeinde? Wie gehen wir mit uns selbst um, wenn wir vor lauter Scham und Schuld und Versagen nicht länger vor uns bestehen können? Wir können uns darin richtig verlieren, um uns selbst herum kreisen, kommen da nicht raus. Doch Jesus ging den ersten Schritt auf Simon zu, der vor lauter Scham Jesus noch gar nicht angucken konnte, und fragt ihn, wie gesagt, nicht nach der Schuld, dem Fehlverhalten, nach dem Unglauben, nicht nach dem richtigen Glauben, jetzt, sondern einzig nach der Liebe. Solange wir Jesus lieben, ist das unsere Chance. Und so wie Jesus auf Simon zugeht, ihn wieder ansieht, anredet, fragt und beauftragt, so geht er auch auf jeden und jede von euch zu, egal wie Schuld und Scham konkret ausgesehen hat oder aktuell noch aussieht. Liebst du mich? Wer ihm antworten kann: Herr, du weißt alles. Du weißt um meine Liebe und du weißt um all den anderen Mist, den ich überhaupt nicht aussprechen mag. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Wer so antworten kann, hat alles gesagt, was es braucht. Alles, was an Scham und Schuld zu ihm gehört, ist aufgehoben. Gott sei gedankt. Amen.